Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für diesen Sabbat, den du uns schenkst. Wir danken dir für deinen Sabbatfrieden, für deinen Sabbatsegen, den wir erleben dürfen, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen und dass wir jetzt uns wieder zu deinem Wort stellen dürfen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, öffne unsere Herzen und lass uns von deinem Wort verändert werden. In Jesu Namen. Amen. So, Sabbatnachmittag, nach dem Mittagessen ist meistens so eine kritische Zeit, ne? Normalerweise legt man sich eine Stunde hin, ne? Also wenn euer Körper jetzt seinem gewohnten Rhythmus nachgeht, bin ich euch nicht böse, aber ich werde versuchen, euch wach zu halten. Übrigens, in Afrika haben sie eine besondere Methode. Als ich in Mosambik war, haben sie erzählt, dass, wo ich da war, haben sie es gerade nicht gemacht, aber das haben sie erzählt, das ist früher. Sie hatten da eine besondere Aufgabe. Es gab einen, der war extra dafür gewählt. Und seine Aufgabe war folgendermaßen, der hat so einen langen Stock gehabt, so zwei Meter lang. Und der hat dann immer aufgepasst, der saß so hinten. Und wenn jemand eingenickt ist während der Predigt, dann hat er seinen Stock genommen, hat den so einmal klick und einmal dann so klack, dann so ein bisschen angetippt, dass der dann wieder aufgewacht ist, die Person, und dann wieder der Predigt wieder lauschen konnte. Ja. Also wenn ihr jetzt demnächst Wahlen habt, dann wisst ihr, welches Wahlamt noch fehlt bei euch denn, ja. Ja, genau. Das hilft auch gegen Einschlafen. Ja, genau, richtig. Genau, ja. Gut. Die Liebe zum Bruder, die Liebe zur Schwester. Frage an euch, in welchen Situationen fällt es euch am schwersten, Liebe zum Bruder, Liebe zur Schwester zu haben? Ich denke, wenn der andere mir schöne Dinge sagt, dann fällt es leicht. Hier war eine Hand. Wenn er einen verletzt? Ja. Mit unschönen Dingen, mit unschönen Worten? Ja. Oder wenn der einem die Wahrheit sagt? Ja, die Wahrheit kann auch angenehm sein, ne? Aber manchmal auch nicht, ne? Ja. Gibt es noch Situationen? Wenn jemand einen nicht beachtet? Ja. Also ich weiß noch, das war in einer meiner vorigen Bezirke. Da sagte eine Schwester, ja, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Sag ich, ja, warum denn nicht? Ja, die hat mir letzten Sabbat, ist an mir vorbeigegangen, hat mir nicht die Hand gegeben. Ich meine, das waren noch Zeiten, wo man die Hand geben durfte, ja. Die Corona-Zeit muss man eher sagen, da hat mir jemand die Hand gegeben, die gucke ich nicht mehr an, ja. Gut, aber manchmal das ist doch verkehrte Welt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, warum sie dir die Hand nicht gegeben hat? Ja, die hat an mir vorbeigeguckt und die hat mich nicht beachtet. Und sage ich, ja, hat sie, wie war das denn früher? Ja, sonst hat sie mir immer die Hand gegeben. Naja gut, auf jeden Fall, nach einer Weile habe ich dann die Schwester, die kannte ich zufällig, die war auch von unserer Gemeinde, habe ich dann gefragt. Die Schwester so und so hat mir erzählt, du hättest ihr letztens dir nicht die Hand gegeben. Sagt sie, was? Habe ich gar nicht gemerkt. Die war so, irgendeine Aufgabe hatte sie wohl zu tun oder irgendwas, und da war sie so in Gedanken, da jetzt ihrer Aufgabe nachzugehen, dass sie da einfach an allen vorbeigelaufen ist und hat dann da, und da habe ich gesagt, sprich doch mal die andere Schwester an. Fragst und sag ihr das doch mal. Ja. Von daher, manchmal kann es einfach solche Dinge geben, dass etwas geschieht und wir interpretieren da etwas rein, was gar nicht so gemeint war. Ja. Und schon gibt es irgendwo Unstimmigkeiten, Streit oder der mag mich nicht oder irgendwie etwas. Ne. Wir haben ja gestern von gehört, ne, mit welchem Ohr hören wir zu? Ja. Hören wir mit dem Informations- und der Sachebene oder mit dem Selbstoffenbarungsohr, mit dem Beziehungsohr oder mit dem Appellohr? Ja. Und ich habe Folgendes auch erlebt, bevor wir gleich zum Thema richtig einsteigen. Was ich oft erlebt habe, wenn jemand anderes etwas sagt oder tut, was mir eigenartig erscheint, dann versuche ich immer, der anderen Person eine möglichst positive Motivation zu unterstellen. Ich kann natürlich bei allem, was der andere sagt und tut, kann ich auch immer ihm eine negative Motivation unterstellen. Das hat er bestimmt gemacht, weil er mich nicht mag oder weil er das oder weil jenes. Ja? Aber so, wenn ich ihm erstmal eine positive Motivation unterstelle, dann lebe ich selbst damit gut. Auch wenn das vielleicht nicht so gut rübergekommen ist oder irgendwas war, was mir nicht so gefallen hat. Aber das und zweitens kann ich mit dem anderen dann auch viel besser umgehen. Und ich gehe erst von einer negativen Motivation aus, wenn das tatsächlich sich bewahrheitet. Das war eine negative Motivation, wie auch immer. Es gibt natürlich auch das auch. Ne? Aber deswegen, man kann viel leichter damit leben. Ja. Und man ist selbst viel gelöster. Und nämlich häufig, es passiert sehr häufig, dass wenn jemand etwas zu uns sagt, was unangenehm ist, dass wir das auf uns selbst beziehen und uns selbst in Frage stellen. Und dann irgendwo bin ich vielleicht nicht gut genug oder bin ich vielleicht nicht, dass der andere irgendwo da sowas zu mir gesagt hat. Ja. Deswegen, das ist immer deswegen, wir wissen, wir können ja in den Kopf der anderen hineingucken, über die Motivation, warum er etwas sagt. Ja. Wir wollen mal einen Text zusammen lesen, einen Bibeltext, der, denke ich, zu unserem Thema ganz gut passt. 1. Johannes, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 7 bis 12 und 20 und 21. 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Dort heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Daran besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und Vers 20 und 21. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Es ist sehr einfach, jemanden zu lieben, der weit weg ist. Ich kann gut sagen, ja, ich habe alle Menschen lieb. Aber die Menschen, die nah bei uns sind, seinen Nachbarn zu lieben, ist viel schwieriger. Warum? Weil die Menschen, die weit weg sind, die tun mir nichts. Aber mein Nachbar, der hat vielleicht schon mal, dass er mir mal etwas sagt, was unangenehm ist oder was problematisch ist, ja, oder mich ausschimpft. Ja. Hier spricht Johannes von der Liebe. Von der Liebe Gottes. Und wir gucken uns erstmal Gottes Liebe zu uns an. Und Liebe drückt sich immer in Worten und in Taten aus. Beides ist wichtig. Wenn zwei junge Menschen sich kennenlernen und sich und verliebt ineinander sind, wenn der junge Mann zu seiner jungen Frau nur sagt, ich liebe dich, aber er das nicht zeigt in Taten, dann glaubt sie ihm nicht. Und wenn er ihr das nur in Taten zeigt und das nie sagt, dann würden sie nie heiraten. Das heißt, man muss es in Taten und in Worten ausdrücken. Und das erlebe ich sehr häufig, wenn es in Ehen Schwierigkeiten gibt, eine Ehe fast schon zerbrochen ist und das Vertrauen immer mehr abgenommen hat. Denn da habe ich schon oft erlebt, dass zum Beispiel, wenn er irgendwelche Dinge gemacht hat, die ihr nicht gefallen haben, wenn er sagt, ich liebe dich und ich möchte mich ändern. Was kommt meistens als Reaktion? Das hast du schon 100-mal gesagt, das glaube ich dir nicht. Deswegen nur zu sagen, ich möchte mich ändern, oder nur zu sagen, ich liebe dich, kann sein, dass es nicht glaubhaft wirkt. Deswegen, ich habe einen Fall gehabt in einer Eheberatung, und da war das genau so. Er hat schon immer wieder in irgendwelche Sachen reingefallen und sie hat immer wieder gesagt, ja, okay, und irgendwann hat sie gesagt, jetzt nicht mehr. ich habe dir schon 100 Mal eine Chance gegeben und jetzt nicht mehr. Und dann kam er zu mir und sagte, was soll ich jetzt machen? Da habe ich ihm gesagt, wenn du wieder hingehst und wieder das Gleiche machst wie sonst auch immer, wenn du wieder sagst, ich ändere mich und ja, nützt nichts. Sondern ich habe gesagt, tu es einfach. Ändere das. Und dann habe ich gesagt, ja, wie denn? Habe ich gesagt, indem du erstens deine Beziehung zu Gott intensivierst, jeden Tag eine Stunde über das Leben Jesu nachdenken. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen. Jeden Tag eine Stunde über Jesu Leben nachdenken. Mit Gott eine enge Verbindung aufbauen. Und dann Gott bitten, dass er dich in dem Punkt, der gerade wichtig ist, verändert. Denn wenn du den Punkt nicht änderst, kann ich dir jetzt schon sagen, im halben Jahr seid ihr geschieden. Gut, hat er gesagt. Ja. Und dann habe ich nach einer Weile, so noch ungefähr nach 4 Wochen, mit seiner Frau gesprochen. Wir haben uns eigentlich zufällig gesehen, weil ich zufällig in der Gemeinde dann eingeteilt war. Und dann hat sie mich angesprochen. Ich kannte sie gar nicht. Ich wusste nicht, wer es ist. Und dann hat sie mich angesprochen und dann habe ich dann kurz mit ihr gesprochen, 10 Minuten nur. Dann habe ich ihr die Frage gestellt, was müsste er tun, dass du ihm wieder eine Chance gibst? Und dann hat sie genau das gesagt, das und das müsste er verändern. Dann habe ich gesagt, er war jetzt bei mir. Sie wusste, dass er bei mir war, mit mir gesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, und, was, gibt es irgendwas? Hat er sich schon verändert? Und dann hat sie gesagt, ja, seit ein paar Wochen hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er sich Mühe gibt, das zu verändern. Es ist noch nicht alles richtig, alles gut, aber er hat sich Mühe gegeben, das zu verändern. Und dann habe ich gesagt, und würdest du ihm noch mal eine Chance geben, eurer Ehe noch mal eine Chance geben? Sie hat gesagt, hätte sie mich vor 4 Wochen gefragt, hätte ich Nein gesagt. Aber jetzt sage ich ja. Zum ersten Mal seit 10 Jahren sehe ich, dass er sich Mühe gibt, was zu verändern. Und das gibt mir die Hoffnung, dass sich wirklich was verändert. Deswegen gebe ich unsere Ehe. Und dann habe ich mit ihm nochmal mich getroffen und habe ihm nochmal ein bisschen mehr Druck gemacht. Habe gesagt, hör mal zu, das hat deine Frau gesagt. Sie hat sich gefreut, dass du dich schon verändert hast in den und den Punkten. Und wenn du das jetzt wirklich noch stärker umsetzt, ist die einzige Chance. Wenn du deine Ehe wirklich retten möchtest, ist deine einzige Chance. Und sie sind heute noch zusammen. Und die Ehe ist auch wieder einigermaßen glücklich geworden. Ich weiß nicht, wie glücklich sie jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe sie gestern nicht angerufen. Ja, aber es ist wieder ins Lot gekommen. Deswegen, Liebe drückt sich aus durch Taten und durch Worte. Beides ist wichtig. Worin drückt sich Gottes Liebe zu uns aus? Wie kann man in Worten, wie hat Gott in Worten uns seine Liebe gezeigt? Ja, das sind schon Taten. Das ist schon eine Tat, ja. Das ist der größte Beweis seiner Liebe, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist, dass sein Sohn für uns auf die Welt gekommen ist, ja. Richtig. Ja. Ganz genau. Richtig. Genau. Das heißt also Bibeltexte, wo Gott seine Liebe zu uns sagt, erwähnt. Ja, zum Beispiel dieser Text, ich habe dich je und je geliebt. Und damit meint er jeden Menschen. Jeden von uns. Ja. Ich habe dich zu mir gezogen, du bist mein. Ja. Das heißt, Gott sagt uns, dass er uns liebt. Deswegen, die Bibel ist eigentlich der größte Liebesbrief Gottes an uns. Wie ist das mit Liebesbriefen? Als ihr verlobt wart und euer Verlobter hat euch einen Brief geschrieben, habt ihr gesagt, naja, schöner Brief, wenn ich nächste Woche ein bisschen Zeit habe, vielleicht lese ich den nächste Woche dann mal. Ja? Nein, natürlich nicht. Wenn man einen Liebesbrief bekommt, was macht man? Erst die Rechnung aufmachen, ne? Nein. Natürlich, das ist der erste Brief, den man öffnet. Warum will man ihn so schnell wie möglich lesen? Man will wissen, was da drin steht. Und weil man weiß, da steht was Gutes drin. Ja? Da steht was Gutes drin, weil es einem gut tut, weil es einen erfüllt. Und weil man den Menschen, der den Brief geschrieben hat, liebt und schätzt. Deswegen, ein Brief ist uns so wichtig wie der Absender, der den Brief geschrieben hat. Und die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Und wie wir mit der Bibel umgehen, wie wichtig uns die Bibel ist, zeigt uns, wie wichtig Gott uns ist. Wie sehr wir Gott lieben. Und je größer unsere Liebe zu Gott ist, desto wichtiger ist uns das, was Gott uns sagt. Weil es uns das gut tut. Weil es das aufbaut. Weil es gute Worte sind, die uns helfen. Gerade die Verheißungen. Ja. Woran können wir Gottes Liebe in den Taten sehen, in seinen Taten, in seinen Werken? Eins haben wir schon gesagt, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist. Die Heilungen. Du meinst, als Jesus auf der Erde war, dass Jesus die Menschen geheilt hat, ja? Die Schöpfung, natürlich. Der Schöpfung. Ja, also, wenn wir uns erholen wollen, gehen wir nicht da, wo viel Beton ist und viele Hochhäuser sind und, ja. Also, in New York, Manhattan kann man sich nicht erholen. Sondern wir gehen in die Natur. In die Berge, an die See. Vogelgezwitscher, Plätschern vom Bach. Das lässt uns wieder, ja, Kraft tanken, dass wir uns erholen. Die Schöpfung ist so, dass es gut für uns ist. Richtig. Ja, genau. Gott hat die Natur und auch uns Menschen so geschaffen, dass wir uns auch wieder reparieren können. Also wenn ich in mein Auto eine Beule reinfahre und ich eine Woche später hingucke, ist die Beule immer noch da. Die verschwindet nicht von selbst. Aber wenn ich mich verletze und dann nach ein paar Wochen, ist es wieder weg. Das heißt also, wir haben einen Selbstreparaturmechanismus in unserem Körper. Das ist phänomenal. Ja. Deswegen, daran können wir Gottes Liebe erkennen, dass trotz, auch in der Natur, trotzdem wir vieles kaputt gemacht haben, immer die Natur immer noch funktioniert und immer noch schön ist. Und wir haben übrigens die Verheißung, dass bis zum Tag der Wiederkunft Jesu das noch weitergehen wird. Ja? Gott sagt zum Noah, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das wird bis zur Wiederkunft sein. Denn solange die Erde steht, bis zur Wiederkunft, wird es so sein. Ja. Okay, woran können wir noch Gottes Liebe erkennen? Eine Zukunft. Richtig, was er für uns verheißen hat, für die Zukunft. Ja, gerade auch die neue Erde, was er alles für uns vorbereitet. Ja, das ist der ganze Erlösungsplan Gottes. Ja, und dass er den Himmel und die neue Erde für uns bereithält. Und dass Jesus für uns Wohnungen vorbereitet im Himmel. Johannes 14, Vers 1 und bis 3, ja. Aus Liebe für uns. Ja. Richtig, dass wir Erfahrung mit ihm machen können. Wenn wir beten, dass wir merken, Gott hört und Gott erhört. Ja. Und das zeigt uns die Liebe Gottes zu uns. Ja. Das ist was Persönliches. Und diese Erfahrung kann uns niemand wegnehmen. Ja. Die sind fest. Ja. Darauf können wir bauen. Ja. 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 Ja, ja, richtig. Also, ich bin mal erstaunt, wie lange Gott Geduld hat. Ne? Wir Menschen würden viel schneller schon ungeduldig irgendwo reinschlagen, aber Gott hat viel Geduld. Ja. Das ist wirklich so, ja. Vergebung. Richtig, richtig, genau. Naja, richtig. Und dass ich auch, wenn Gott mir vergibt, dass ich auch Heilung erleben darf. Dass Gott mich heilt innerlich. Ja, dass Gott auch wieder innerliche Wunden verheilt. Genauso wie die äußeren Wunden heilen, heilen auch die inneren Wunden. Ja. Aber manchmal bleibt noch Narben zurück und manchmal bleiben auch innere Narben zurück, je nachdem, wie es, was innerlich passiert ist. Ja. Ja. Übrigens mit den Erfahrungen kann man noch Folgendes dazu sagen. Erfahrungen sind wichtig. Erfahrungen sind wichtig, damit wir im Glauben wachsen. Damit die Erfahrungen helfen uns, dass unser Vertrauen zu Gott stärker wird. Denn wenn ich weiß, Gott hat mir dort und dort und dort geholfen, dann weiß ich auch, er wird mir auch in Zukunft helfen bei den Situationen. Deswegen hat Gott auch immer wieder gesagt, dass sie sich erinnern sollten, das Volk Israel, an den Auszug aus Ägypten. Weil die Erinnerung daran, und wenn sie es vergessen haben, was Gott getan hat, dann sind sie abgefallen. Und unser Vertrauen zu Gott hat drei Ebenen, drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass wir Gott vertrauen durch unsere Erfahrungen. Weil wir Erfahrungen machen, hilft, dass unser Vertrauen gestärkt wird. Und unser Vertrauen hilft auch wieder, dass wir mehr Erfahrungen machen. Die zweite Stufe ist, dass wir Gott vertrauen auch ohne Erfahrung. Das heißt, wenn wir erleben, dass Gott nichts tut, nicht eingreift, dass ich trotzdem vertraue. Ja, zum Beispiel, als er Josef im Gefängnis war. 6 Jahre war der im Gefängnis. Er hat dem Kämmerer dort den Traum gedeutet und den Mundschenk, und der ist dann wieder eingesetzt worden und hat gesagt, leg für mich ein gutes Wort ein, der hat ihn vergessen. Und er hat Gott vertraut, obwohl er nichts gesehen hat. Ja, und Gott hat sein Vertrauen belohnt. Und die dritte Stufe ist, dass wir Gott vertrauen, auch gegen die Erfahrung. Als Gott zum Abraham sagt, nimm deinen Sohn Isaak und opfer ihn, war das gegen jede Erfahrung. Und Gott hatte zuvor gesagt, dass Isaak der Verheißene sein wird, von dem der Messias kommen wird. Und wenn er jetzt den töten soll, und Gott sagt, durch ihn kommt der Messias, dann sagt er, wie kann das sein? Er hätte auch sagen können, er war bestimmt irgendwo die Stimme vom Satan, der mir das gesagt hat. Aber nein, er wusste, das ist Gottes Stimme, und das ist eigentlich gegen Gottes Verheißung, die er vorgegeben hat. Und auch dagegen ist Gott gesagt hat, man soll keine Menschen töten, opfern. Aber er ist trotzdem gemacht. Ja. In Hebräer lesen wir, dass er glaubte, Gott würde ihn wieder vom Tod auferwecken. Aber Gott hatte kurz vorher das verhindert. Ja. Aber das zeigt eben, er hat Gott vertraut. Auch gegen die. Ja, deswegen, das sind diese drei Stufen. Die erste Stufe ist Gott vertrauen durch unsere Erfahrungen. Die zweite Stufe auch, dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir Gott nicht erleben, nicht spüren. Gott vertrauen auch ohne Erfahrung. Und dritte Stufe, Gott vertrauen auch, wenn es gegen die Erfahrung geht. Gut, zurück zur Liebe Gottes. Gott liebt uns. Und die Liebe Gottes ist die Grundlage für all sein Handeln und all sein Tun. Alles, was Gott tut, selbst wenn Gott straft, selbst wenn Gott, ja, es ist immer die Motivation der Liebe. Gott macht niemals etwas, was nicht mit Liebe motiviert ist. Gott kann das gar nicht anders, weil er Liebe ist. Hier steht nicht, Gott hat Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Und deswegen alle wahre Liebe, die es in der Welt gibt, kommt von Gott. Selbst wenn es Liebe ist, die Menschen haben, die gar nicht an Gott glauben, aber auch die haben die Liebe von Gott. Weil Gott die Quelle aller Liebe ist. Ja. Und genau das ist der Punkt, den Satan damals angegriffen hat. Als Satans Fall im Himmel war und auch als die Menschen gefallen waren, hat er gesagt, Gott, du bist nicht liebevoll und auch nicht gerecht. Er hat gesagt, wenn du gerecht sein willst, musst du die Menschen umbringen. Denn sie haben gesündigt, so wie ich auch gesündigt habe. Aber dann liebst du die Menschen nicht. Aber wenn du Liebe bist, dann musst du die Menschen annehmen, obwohl sie gesündigt haben, aber dann bist du ungerecht, denn mich hast du auch nicht angenommen, obwohl ich gesündigt habe. Also entweder du lässt die Menschen leben, dann bist du liebevoll, aber nicht gerecht. Oder du bringst sie um, dann bist du gerecht, aber nicht liebevoll. Und Gott war in einem Dilemma. Gott ist ja beides. Gott ist liebevoll und gerecht. Und der einzige Ausweg war, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Dass er Mensch geworden ist. Dass er für uns hier gelebt hat. Dass er für uns gestorben ist. Ja, das war dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Zwischen Gott und Satan. Und als Jesus am Kreuz hing, hat Gott alle Sünden auf Jesus gelegt und er ist an den Sünden gestorben. Nicht durch die Kreuzigung. Ja. Und da ist sichtbar geworden, dass Gott Liebe ist. Er gibt sich selbst für die Menschen. Und dass Gott gleichzeitig gerecht ist. Dass er die Folge der Sünde nicht einfach wegwischt, sondern dass er sie tatsächlich trägt. Dass sie gesühnt wird. Ja. Dass die Gerechtigkeit Genüge getan ist. Ja. Deswegen, Gottes Liebe ist unendlich groß. Wie hat sich Gottes Liebe im Leben Jesu gezeigt? Ihr habt schon gesagt, wenn er die Kranken geheilt hat, woran kann man noch Gottes Jesu Liebe sehen im Leben Jesu? Er hat alle geliebt. Hat der Vater zu ihm gesagt, ja, richtig. Gottes Liebe, genau, richtig. Frage, hat Jesus auch den Judas geliebt? Woran können wir das sehen? Woran können wir sehen, dass Jesus den Judas geliebt hat? Er hat die Füße gewaschen. Ja. Und in dem Buch Sieg der Liebe oder das Leben Jesu ist es so schön beschrieben. Ja, wie Jesus dem Judas die Füße wäscht und Judas die Liebe Jesu erkennt und spürt. Und er kurz davor ist und er hat genau gemerkt und gewusst, dass Jesus wusste, was er vorhat. Dass er kurz davor war, alles zu bekennen und zu bereuen. Und ja, hätte er das gemacht, dann würde Judas nicht der Verräter geworden sein. Ja. Aber von der Liebe Jesu war er überwältigt in dem Moment. Aber er hat dann sich entschlossen, er hat selber gedacht, ich bin schon zu weit gegangen, ich kann nicht mehr zurück, ich will nicht mehr zurück, ich gehe den Weg jetzt weiter konsequent. Ja. Hat diese Liebe wieder ausgeschlossen aus seinem Herzen, hat zugemacht und hat dann den Verrat durchgezogen. Ja. Und als Jesus dann den Verrat beim Abendmahl aufdeckt, ja, und er rausgeht, da schreibt Ellen White, denn da war für ihn die Gnadenzeit vorbei. Ja, er hat eine Sünde gegen den Heiligen Geist begangen in dem Moment. Er hat endgültig zugemacht, sein Herz. Ja, das heißt, Jesus hat alle Menschen geliebt, auch seine Feinde. Ja, ich denke nur, wenn er am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für wen hat er da gebetet? Für uns alle? Die ihn verspottet haben? Ja, genau. Ich denke, die an seinem Tod schuld waren, ja, die Pharisäer, die Priester, Pilatus, alle mit schuldig, ja. Und natürlich auch die Menschen, die dort herum standen und ihn verspottet haben. Ja. Und dann zu beten, Vater, vergib ihnen. Das kann kein Mensch von sich selbst. Das geht nur durch Gottes Kraft. Wenn Jesus die Menschen geliebt hat, war Jesus fröhlich? Hat auch geweint? Genau. War er auch fröhlich? Also ich muss sagen, es gibt ja viele Bilder von Jesus, von Malern, die Jesus gemalt haben. Und ich muss sagen, 95% aller Bilder, die gemalt sind, ist Jesus nie lachend oder fröhlich drauf. Ist immer ernst und würdevoll. Aber ich glaube, Jesus war ein fröhlicher Mensch. Ellen White schreibt es. Ja. Richtig, richtig. Das sage ich auch immer. Kinder lieben Menschen, die fröhlich sind. Wenn du das Herz eines Kindes gewinnen willst, musst du es anlächeln, anlachen. Ja, das ist der erste Punkt. Ja. Und Kinder empfinden übrigens auch Menschen, die lächeln, als schön. Wenn man Kinder fragt, wenn man ihnen 10 Bilder vorgibt von 10 Menschen und sie sollen jetzt sagen, wer von denen ist schön, würden sie als schön empfinden. Dann tun sie immer die drauf zeigen, die lächeln. Auch wenn die nach unseren äußerlichen, objektiven Maßstäben vielleicht gar nicht schön sind. Aber die sind für sie schön. Weil da auf einmal ein Gefühl mitschwingt. Ja? Und Kinder merken auch, ob der Erwachsene sie annimmt, wie sie sind. Ja? Deswegen, ich glaube, Jesus war fröhlich mit den Kindern. Ich glaube, dass er oft gelächelt und gelacht hat. Also es gab eine Zeit lang, wo man gesagt hat, als Christ darfst du nicht lachen. Ah, das ist eine schwierige Zeit gewesen, denke ich. Ne? Zum Lachen muss man in den Keller gehen. Ne? Darf keiner sehen. Ja. Ich denke, Ellen White schreibt, Christen sollten die fröhlichsten, die glücklichsten aller Menschen sein. Das sollte man ihnen auch ansehen. Und wenn wir mehr diesen Frieden im Herzen haben würden und das auch zeigen würden, dass wir darüber glücklich sind und dass wir darüber uns freuen, dann würden viel mehr Menschen allein dadurch von Jesus angezogen sein. Ja. Die Liebe Gottes, ja, Jesus, denke ich. Also ich muss sagen, ich wäre Jesus gerne mal begegnet. Also ich beneide manchmal ein bisschen die Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben. Die Jünger, die ihn jeden Tag sehen konnten. Welche Ausstrahlung muss der gehabt haben? Ja, welchen Einfluss. Aber das können wir alles nachholen. Wenn wir im Himmel sind, dann haben wir ihn jeden Tag vor Augen. Aber natürlich, wir können uns aber jetzt schon auch diesem Einfluss aussetzen. Denn wenn wir über Jesus lesen, in der Bibel und auch in dem Buch Das Leben Jesu, dann können wir auch Jesu Charakter, entscheidend ist nicht sein Gesichtsausdruck, sondern sein Charakter, vor Augen haben und Jesu Liebe erkennen. Und meine Lieben, an Stellen, wo Argumentation, viele Worte bei anderen Menschen, die Gott nicht kennen, nichts bewirken, kann manchmal die Liebe ein Herz erweichen und ein Herz vorbereiten. Deswegen, wenn wir in der Mission erfolgreich sein wollen, geht es nur, wenn die Menschen spüren, dass wir sie annehmen, dass wir sie lieben. Jesus hat die Menschen geliebt, obwohl er das, was sie getan haben, nicht immer gut geheißen hat. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wir Menschen sind manchmal andersrum. Wir lieben die Sünde und hassen den Sünder. Aber die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, die Menschen zu lieben, auch wenn sie nicht liebenswert erscheinen. Und manchmal sind gerade die Kinder, die am wenigsten liebevoll erscheinen, die vielleicht das am wenigsten verdient hätten, die muss man manchmal am meisten lieben. Weil diese Kinder, die vielleicht manchmal einen Charakter haben, der nicht anziehend ist, weil diese Kinder sehr viel Ablehnung erfahren. Und deswegen brauchen sie umso mehr Liebe. Das haben wir mal erlebt, nicht bei Kindern, sondern bei Erwachsenen das Gleiche. Wir hatten, das war noch in Essen. Damals habe ich angefangen in Essen als Prediger. Da wohnten wir in einem Haus, so 6 Parteien waren da drin und da unter uns wohnte ein Mann. Der hat uns immer ausgeschimpft. Wegen nichts. Und zwar, es war so, da gab es einen Dachboden, wo man auch Wäsche aufhängen konnte. Und auf dem Dachboden musste immer reihum jeder eine Woche den Dachboden fegen. Und das haben die meisten gemacht, aber nicht immer haben es alle gemacht. Und die Familie, die vor uns in der Wohnung wohnte, wo wir dann wohnten, die haben die Aufgabe gehabt, immer zu gucken, dass das auch jeder macht. Und wenn es jemand nicht gemacht hat, haben sie denen Bescheid gesagt, hier bitte, hier machen Sie noch, fegen Sie noch den Dachboden. Aber wir haben es nicht als unsere Aufgabe gesehen. Erstens wussten wir das nicht und zweitens sind wir ganz neu drin gewesen in dem Haus. Also niemand hat uns auch gesagt, dass wir es machen sollen. Auf jeden Fall hat er uns immer ausgeschimpft, wenn irgendjemand nicht gefegt hatte. Und wir konnten gar nichts dafür, weil wir dafür nicht zuständig waren. Naja, auf jeden Fall hat er uns immer wieder ausgeschimpft. Und eines Tages hat er wieder so laut geschimpft, dann habe ich zurückgeschimpft. Naja, und dann hab ich hinterüberlegt, meine Frau und ich, was machen wir jetzt? Ja? Naja gut, dann haben wir eine Rose gekauft, haben wir bei ihm geklingelt und dann habe ich gesagt, ich möchte mich entschuldigen bei Ihnen, dass ich so geschimpft habe. Da hätte ihr den Mann sehen sollen. Hat große Augen. Dann hat er gesagt, ja, aber Sie haben doch gar nicht geschimpft. Ich habe Sie daraus geschimpft. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist zwar richtig, aber ich habe auch geschimpft. Und deswegen, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Naja, und dann, gut, dann hat er sich auch gleich entschuldigt und so. Und dann hat er, ja, und dann haben wir ein Gespräch angefangen. Und ab dem Moment war der Mann wie umgewandelt. Wir haben dann hinterher festgestellt, keiner mochte den, weil der immer so griesgrämig war und immer nur so schlecht gelaunt und immer nur anderen Menschen irgendwo negative Dinge gesagt hat. Und in dem Moment, wo wir uns mal mit ihm positiv mit ihm gesprochen haben und ihm gezeigt haben, dass wir ihn schätzen, ja, auf einmal war der wie umgewandelt. Und immer wenn wir gesehen haben, sagt er, ja, Herr Schröer, guten Tag und wie geht's Ihnen denn? Auf einmal war der wie so freundlich. Ja. Menschen, die nicht liebenswürdig erscheinen, wenn man ihnen Anerkennung, Annahme zeigt, Liebe zeigt, das ändert die Menschen. Ja, natürlich. Sehr schön. Ja. Ja, komm nach vorne, kannst du es mal mit dem Mikrofon sagen, genau.
Also einzig das Lächeln der Augen, Dialekt noch aus dem Paradies, hat die babylonische Wirrnis verwunden, meint heute wie morgen, lass mich dir helfen, dass du dich freust.
Ja. Ja, es gibt viele schöne Gedichte. Übrigens Lieder und auch Gedichte sind da ein Teil der Kunst, haben den Vorteil, dass sie nicht nur wie Worte unser Verstand ansprechen, sondern auch unser Gefühl ansprechen. Und dadurch sind wir manchmal für solche Gedichte oder für Lieder manchmal sehr viel offener und das tut manchmal sehr gut, weil das auch unser Herz, unserem Herz gut tut. Ja. Deswegen, ich habe einen jungen Mann gehabt, das war auch einer der vorigen Bezirke. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben, seine Stiefmutter hat ihn immer nur geschlagen. Sein Vater ist gestorben, als er das Abitur gemacht hat. Und dann hat er niemanden mehr gehabt. Seine Stiefmutter hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Und dann war er so 25 Jahre ungefähr. Er hat eine Wohnung gehabt, aber er hat keine Ausbildung gemacht und nichts gemacht. Er hat nur von Hartz IV gelebt. Und er ist immer tagsüber durch so einen Stadtstreicher, kann man sagen, durch die Stadt gelaufen. Ja, und kein Mensch gehabt, nie Liebe erfahren und hat auch natürlich sehr viele eigenartige Eigenschaften und Gewohnheiten gehabt. Und eines Tages kam eine Gemeinde bei uns. Wir hatten einen Schaukasten. Übrigens in der Gemeinde, das war in Iserlohn, hatten wir nicht nur einen Schaukasten, sondern ein Schaufenster. Nämlich, das war ein ehemaliger Laden und das war ein Riesenschaufenster von 3 Meter mal 5 Meter mal 3 Meter. Und wir hatten eine Schwester, die war Dekorateurin und die hat das dann immer profimäßig, das Schaufenster immer dekoriert. Das war fantastisch. Und da, weil das mitten in der Stadt war, sind da auch immer Tausende von Leuten vorbeigegangen und waren immer Menschen, viele Menschen, die stehen geblieben sind und haben sich das angeschaut. Deswegen, das ist übrigens auch Mission. Guter Schaukasten oder Schaufenster, das ist erste Mission. Und der hat das mal angeschaut, ist stehen geblieben und ist reingekommen. Und dann habe ich mir eine Bibelstunde gemacht und er hat sich bekehrt und ist sogar getauft worden. Und dann hat er mir nach einiger Zeit gesagt, sagt er, weißt du, Olaf, ich kann Gottes Liebe nicht verstehen. Denn er hat in seinem Leben nie Liebe erfahren, er weiß gar nicht, was Liebe ist. Er sagte, Gottes Liebe kann ich nicht verstehen und ich kann Gott ja nicht sehen. Aber sagt er, durch deine Liebe kann ich Gottes Liebe erkennen und verstehen. Und das hat mir viel zu denken gegeben. Dass die Menschen Gottes Liebe durch uns erkennen. Jemand hat mal gesagt, wir sollen der Nagel sein, an dem das Bild Jesu aufgehängt ist. Und der Nagel ist normalerweise hinter dem Bild, den sieht man nicht. Es geht nicht um uns, dass wir groß rauskommen. Also wir hängen nicht am Bild hin, damit wir den Nagel betrachten können. Sondern wir hängen ein Bild auf, damit das Bild so schön ist. Und so sollen wir der Nagel sein, dass die Menschen Jesu Bild in uns und durch uns sehen. Ja. Deswegen, Jesu Liebe, das ist, denke ich, die Frage. Wenn es jetzt in der Gemeinde oder in der Familie zu Streit kommt, was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist nicht die Frage, wer ist schuld, sondern bin ich bereit zur Versöhnung? Welche Hinderungsgründe gibt es, dass man sich nicht versöhnen will? Als ich vor 4 Jahren hier war, da hatten wir damals das Vergebungsseminar gemacht. Weiß ich noch, da ging es um Vergebung. Falls ihr es wieder vergessen habt, ich habe draußen noch eine DVD, da kann man es nochmal nachhören. Werbeblock beendet. Ja. Gut, welche Hinderungsgründe gibt es, dass man sich nicht versöhnen möchte? Stolz? Egoismus? Wenn man mit Gott nicht versöhnt ist, ja. Ja, haben wir ja eben gelesen, ne? Wer gesagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Ja. Man muss das letzte Wort haben. Ja. Wenn immer auf dem Grabstein draufsteht und er wollte immer das letzte Wort haben, wäre kein gutes Zeugnis, ne? Weil man immer Recht haben will. Warum wollen manche Leute immer Recht haben? Ist auch Egoismus und Stolz, ne? Oder bei manchen ist es auch, dass sie vielleicht sogar so geringen Selbstwert haben, dass sie meinen, wenn sie Recht haben, dann wird ihr Selbstwert ein bisschen dadurch repariert, aber das funktioniert nicht, ja. Angst, dass ich wieder verletzt werde? Ja? Deswegen, wenn man sich versöhnt oder vergibt, dann darf man auch Grenzen setzen, dass die Verletzung nicht wieder vorkommen darf. Ja. Aber das Deswegen, es gibt manche Dinge, was kann ich tun, wenn der Stolz das bei mir verhindert? Was kann man da tun? Stolz ablegen, ne? Wie macht man das? Wenn jemand zu mir sagt, ich möchte gerne meinen Stolz ablegen, wie mache ich das? Was würdest du ihm sagen? Mit Gebet? Kann man nicht allein. Ja. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja. Ja. Aber auch Gottes Hilfe. Ja. Wir lieben alles Vergebung. Richtig. So ist das. Ich denke, das Erste ist erstmal, ja? Ja, natürlich. Richtig. Genau. Ja. Ich denke, es ist so, vergeben, das haben wir vor 4 Jahren mal drüber gesprochen. Das Problem ist, wenn mich jemand verletzt hat, als Christen haben wir ein Problem. Wir wissen, wir sollen vergeben. Und im Gegenteil noch weiter, wir müssen vergeben. Denn Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Also sagen, meine eigene Vergebung hängt davon ab, dass ich auch anderen vergebe. Aber dann kann es sein, also wir wissen, wir sollten vergeben, aber unser Herz sagt, ich kann nicht vergeben. Und das ist ein Dilemma. Und da haben wir das letzte Mal gesehen, entscheidend ist, oder wichtig ist, dass ich mich entscheide, zu vergeben. Wenn ich mich entscheide, ich möchte vergeben, weil ich weiß, es ist richtig, es ist Gottes Wille, dann wird mein Gefühl mit dem, was ich mich entschieden habe, irgendwann hinterherkommen. Das Gefühl kommt immer wie so ein Gummiband hinterher. Und so, wir fühlen immer so, wie wir denken. Das heißt aber nicht, dass ich meine Gefühle durch mein Denken mit einem Schlag verändern kann, sondern das braucht ein bisschen Zeit. Aber wenn ich anders anfange zu denken, werden auch meine Gefühle sich verändern. Ganz eindeutig. Und deswegen, wenn ich mich entscheide zu vergeben, und da empfehle ich immer Folgendes, dass man, wenn ich verletzt worden bin, dass ich das aufschreibe. Das aufschreibe auf einen Zettel. Und dann darüber bete und dann darunter schreibe, ich entscheide mich zu vergeben. Und dass ich dann jeden Morgen neu, wenn ich aufwache, mich neu entscheide, ich entscheide mich zu vergeben. Und dann wird irgendwann das Gefühl, dieses starke Verletztheitsgefühl, wird irgendwann nachlassen. Und dann kann es irgendwann sein, dass ich erinnere mich an die Situation und dieses negative Gefühl ist nicht mehr da. Wenn es nicht verarbeitet, nicht vergeben ist, dann kann ich auch nach 50 Jahren an eine Situation denken und es ist genauso schlimm, die Gefühle sind genauso stark wie damals, wo es passiert ist. Aber wenn ich vergeben habe, wenn ich was verarbeitet habe, wenn ich mich entschieden habe zu vergeben und das auch jeden Tag neu, das kann manchmal ein paar Wochen dauern, manchmal ein paar Monate dauern, bis das tatsächlich im Herzen, mein Herz zur Ruhe kommt, dann wird irgendwann das Herz darüber zur Ruhe kommen. Natürlich, wenn man darum betet, kann Gott das noch beschleunigen, noch schneller machen, dass ich auch innerlich das auch so erleben darf, diese innere Befreiung. Ja, das ist das Gute. Unsere Gefühle können wir nicht direkt beeinflussen, sondern nur indirekt beeinflussen. Durch unsere Gedanken können wir unsere Gefühle indirekt beeinflussen. Unsere Gedanken können wir sofort ändern. Jeder Mensch ist jederzeit in der Lage, fast jeder Mensch, wenn jemand besessen ist, natürlich nicht, aber jeder Mensch ist sofort in der Lage, jederzeit seine Gedanken zu verändern. Es ist möglich. So wie du beim Fernsehen auf den Kanal wechseln kannst, auf den Knopf drücken, so kannst du deine Gedanken verändern. Du kannst sagen, daran will ich nicht mehr denken jetzt oder ich möchte jetzt an das denken. Können wir. Ist möglich. Und es ist so, wenn Satan uns Gedanken irgendwo einflüstert, dann kann es sein, dass er Gedanken irgendwo hergeflogen kommen. Aber ich kann die Gedanken sofort wieder wegschieben. Das ist möglich. Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen. Das bedeutet, ich kann nicht verhindern, dass manche Gedanken angeflogen kommen, aber die kann ich auch vorbeifliegen lassen. Aber ich kann verhindern, dass diese Gedanken sich in mir festsetzen. Und das ist möglich. Deswegen sagt Paulus auch im Korinther, dass wir unsere Gedanken kontrollieren sollen. Und dass wir die Gedanken unter Gottes Zucht nehmen sollen. Ja. Denn wenn wir unsere Gedanken kontrollieren, durch die Gedanken kommen unsere Gefühle, unsere Einstellungen, unsere Gewohnheiten, unser Charakter, unser Schicksal. Deswegen ist Gedankenkontrolle ist etwas ganz Entscheidendes. Ellen White schreibt auch in dem Buch Charakter, Intellekt, Persönlichkeit. Das ist ein sehr gutes Buch. Dass sie sagt, wir sollen unreine Gedanken meiden. Und wenn sie von unreinen Gedanken spricht, meint sie meistens sexuelle Gedanken. Ja, und das ist gerade, die Männer sind da auch angesprochen, ja, mit Pornografie und anderen Dingen. Je mehr wir über diese Dinge, solche Gedanken, weil dass solche Gedanken kommen, dass solche Triebe im Menschen drin sind, das ist normal. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn wir diese Gedanken schön finden und die denn weiter kultivieren, dann wird der Sexualdrang mit der Zeit so stark, dass irgendwann das irgendwo in einem Ausbruch kommt, in einer Stelle zum Ausbruch kommt, wo es nicht mehr Gott gewollt ist. Ja. Und von daher, Gedankenkontrolle ist ganz entscheidend. Da fängt es an. Deswegen sagt Jesus auch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, ja, der hat schon die Ehe gebrochen. Da fängt ein Gedanken an. Dass man eine Frau sieht und irgendwelche Gedankengefühle kommen, kann man nichts dafür. Aber wenn man dann, Jesus sagt, wer dann aber sie ansieht, sie zu begehren, das heißt, es geht weiter. Ist nicht nur der Gedanke, der angeflogen gekommen ist, sondern ich habe das in meinem Herzen festsetzen lassen. Das ist der Punkt. Ja. Und dann, das gilt übrigens fürs andere genauso. Frauen sind eher dazu geneigt, wenn sie in der Ehe keine emotionale Nähe erfahren, dass sie dann, wenn sie irgendjemanden kennenlernen, der ihr emotionale Nähe vermittelt, dass da auf einmal die Gefühle anspringen und die Gedanken in die Richtung gehen und da Untreue entsteht. Ja. Und deswegen, da ist es wichtig, auch die Gedanken in dem Moment zu kontrollieren, ja, und dem nicht gedanklich und damit gefühlsmäßig auch zu folgen. Aber das sind verschiedene Bereiche an der Stelle. Ja, aber vergeben, versöhnen ist wichtig. Und ich habe schon gesagt, wenn ein Streit da ist und es fällt mir schwer, mich zu versöhnen oder zu vergeben, sollte man drum beten. Lieber Gott, schenk du mir die Versöhnungsbereitschaft. Und Gott gibt das. Deswegen ist es so, bevor man mit jemandem spricht, sich ausspricht, sich versöhnt mit jemandem, sollte man im Herzen demjenigen vergeben haben. Denn wenn ich dem anderen im Herzen vergeben habe, auch wenn der andere noch gar nicht um Vergebung gebeten hat, dann kann ich ihm anders begegnen. Wenn ich ihm nicht vergeben habe und er kommt zum Versöhnungsgespräch, dann kann es sein, dass das Versöhnungsgespräch schlimmer wird als der Streit selber, der vorher war. Dass man wieder sagt, ja, aber du hast doch und du hast doch angefangen, aber du doch. Und dann kann man wieder, ja, man kennt ja die ganze Spielchen, ne? Dass man wieder alle Päckchen wieder aufbaut, der Turm wieder zusammensetzt. Ja. Aber wenn man im Herzen vergeben hat, dann kann man auch mal ruhig sein, sich das anhören und auch sagen, okay, ich bete drüber. Ja. Ja. Entscheidend ist nicht, wer den Streit begonnen hat. Zu einem Streit gehören übrigens immer zwei. Einer allein kann sich nicht streiten. Entscheidend ist nicht, wer den Streit begonnen hat, sondern wer ist der Erste, der auf den anderen zugeht und sagt, das tut mir leid. Und meistens ist nicht derjenige, der mehr Schuld hat, derjenige, der zuerst kommt. Eigentlich müsste der ja der Erste sein. Sondern derjenige, der näher zu Gott steht. Der eher über den eigenen Schatten mal springen kann. Derjenige, der auch eher bereit ist, den unteren Weg zu gehen. Der sagt, es tut mir leid, wollen wir uns wieder versöhnen. Ich wollte dich nicht verletzen. Das Schlimme ist, sind nicht die Fehler, die wir tun, sondern der Stolz, nicht auf anderen zugehen zu können und zu sagen, es tut mir leid. Durch Fehler und Sünden wird kein Mensch aus dem ewigen Leben ausgeschlossen. Die vergibt Gott. Aber eine unversöhnliche Haltung, die schließt uns aus. In einer meiner frühen Gemeinden hatte ich eine Schwester, die ist Gemeindeleiterin geworden. Und da gab es einen Bruder, der war vorher Gemeindeleiter. Und die beiden konnten sich überhaupt nicht leiden. Und natürlich, weil sie jetzt Gemeindeleiterin war und er nicht mehr, hat er sich ständig kritisiert, was sie nicht so macht, wie er das hätte, wie er meinte, wie es richtig gewesen hätte sein sollen. Übrigens, diejenigen, die nicht machen, aber die Fähigkeit dazu haben, die wissen meistens, wie es besser geht. Ja, und die kritisieren manchmal sehr viel. Auf jeden Fall, er hat sie ständig kritisiert und sie hat ihm natürlich immer wieder Retourkutschen gegeben und es hat sie immer weiter hochgeschaukelt, bis sie so eine Feindschaft hatten, dass es richtig greifbar war in der Gemeinde. Also die ganze Gemeinde hat darunter gelitten. Es war eine Gemeinde, die war nicht allzu groß. Und diese Feindschaft war wirklich heftig. Ja, wenn man nur den Namen oder irgendwas gesagt hat von der anderen Person, dann sind sie sofort in die Decke gegangen und sofort. Ja. Auf jeden Fall habe ich sie besucht und habe mir gedacht, hör mal zu, es ist deine Aufgabe, du bist Gemeindeleiterin, sich mit dem Bruder zu versöhnen. Sagt sie, nein, niemals, mit dem kann man sich nicht versöhnen, das ist so ein böser Mensch. Ja, das ist unmöglich. Dann habe ich gesagt, aber wie kannst du mit Gott im Frieden leben, wenn du mit ihm nicht im Frieden bist? Sagt sie, doch, das geht. Und habe ich ihr gelesen, was wir eben gelesen haben, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Dann sagt sie, nee, ich hasse ihn ja nicht, aber er ist ein böser Mensch. auf jeden Fall, dann hat die Gemeinde, das eben der Gemeindeausschuss und auch die Gemeinde, hat das zwar natürlich darunter belastet und die haben dann zu beiden gesagt, versöhnt euch bitte, wir möchten, dass ihr euch versöhnt. Naja, die wollten nicht. Und dann gab es eine Gemeindestunde. Und da wurde es thematisiert und sie waren beide anwesend. Und dann hat die Gemeinde deutlich gesagt, wir erwarten von euch, dass ihr euch versöhnt. Denn wenn ihr euch nicht versöhnt, könnt ihr erstens beide nicht gerettet werden. Eine unversöhnliche Haltung, und beide wollten nicht. Eine unversöhnliche Haltung schließt euch vom Himmel aus. Naja, auf jeden Fall. Denn nach einer Weile sagte sie, naja, okay, wenn ihr wollt, dann mache ich das halt. Ist hingestapft und hat ihm mit einer grimmigen Miene die Hand gereicht. Schöne Versöhnung, ne? War das eine Versöhnung? Da habe ich auch gemerkt, okay, eine erzwungene Versöhnung ist keine Versöhnung. Die muss aus dem Herzen kommen. Das Problem hat sich erst dann entschärft und gelöst, als die Schwester nicht mehr Gemeindeleiterin war. Bei der nächsten Wahl haben wir sie nicht mehr gewählt. Denn man kann niemanden wählen, der als Gemeindeleiter eine unversöhnliche Haltung hat. Das geht nicht. Denn wir haben auch selbst gemerkt, dass die ganze Gemeinde darunter gelitten hat. Wenn es zwei Geschwister sind, die keine Verantwortung haben, das ist schlimm genug, aber das ist auch nicht gut. Aber wenn es jemand in der Leitung ist, dann hat sich das Ganze ein bisschen entspannt. Aber deswegen, wir haben auch viel für die beiden gebetet, dass Gott ihnen diese persönliche Haltung ins Herz schenkt. Ich weiß nicht mehr genau, als wir einen neuen Gemeindeleiter hatten, bin ich dann versetzt worden. Und deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber es war eine schwierige Situation. Schauen wir uns an bei David und Saul. Beide haben Fehler gemacht. Beide haben schlimme Fehler gemacht, schlimme Sünden begangen. Was war Davids Reaktion? Davids Fehler? Der hat einige Fehler gemacht. Mit Bathsheba, Ehebruch, Mord. Genau, ich meine jetzt nicht zwischen den beiden, sondern jeder einzeln seine Fehler, meine ich jetzt. Richtig. Ja. Richtig, das heißt, er hat ihm keinen Anlass gegeben. Ja. Das fing dann, denke ich, an, das Problem der Eifersucht vom Saul, als David im Krieg gewonnen hatte, und er war ja der Kriegsführer, und die Frauen dann gesungen haben, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und da hat Saul gemerkt, dass die Herzen der Israeliten dem David mehr zugetan sind als ihm. Und da fing das Problem an. Ja. Da konnte David aber nichts dafür, denn er hat das ja nicht gesungen. Ja, ja. Und nachher, als der David ihn verschont hat in der Höhle, ja, da hat Saul gemerkt, dass David das Böse, was er ihm tun wollte, mit Gutem vergolten hat. Ja. Aber jetzt mal. Ja, ich meine, das war ja noch später. Das wäre ja kurz vor seinem Tod gewesen. Ne? Das war nach der Höhepunkt seines Abfalls. Aber genau, schauen wir uns erstmal den Saul an. Ich meine, wir gerade beim Saul sind. Was war das Problem vom Saul? Warum hat er keine Vergebung bekommen? Warum ist er abgefallen? Richtig. Ja, genau. Als Gott ihm seine Sünde gezeigt hat, durch Samuel oder durch andere Situationen, hat er sein Herz verschlossen. Das fing an, oder es fing nicht an, sondern das war am deutlichsten sichtbar, als Samuel gedacht hatte, er sollte auf ihn warten und Samuel würde opfern, mit ihm zusammen opfern vor dem Kampf. Und dann hat sich Samuel ein bisschen verspätet. Das hat Saul gemacht, hat selber geopfert. Ja, erstens durfte er es nicht und zweitens hat er den Befehl zu warten nicht ausgeführt. Und dann kam Samuel und hat gefragt, was machst du hier? Und dann wie hat er reagiert? Er hat Ausreden gehabt. Also er hätte auch sagen können, tut mir leid, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Nein, er hat gesagt, naja, sagte er, erstens ist das Volk schon davon gelaufen, die sind schon unruhig geworden, zweitens bist du nicht gekommen und dann musste ich halt reagieren. Das heißt, er hat genau, was ich heute Morgen gesagt habe in der Predigt, er hat überlegt, welche Folgen hat meine Entscheidung. Ja, wenn ich jetzt nichts mache, wird das Volk davonlaufen und irgendwas, alles geht den Bach runter. Wenn ich das tue, was Gott sagt, aber wenn ich jetzt handle, dann kann ich die Situation nur retten. Aber das Handeln heißt eben gegen Gottes Willen. Hätte er gesagt, okay, ich tue das, was Gott gesagt hat und Gott wird die Konsequenzen tragen, dann hätte er gewartet, weil Gott gesagt hat, warte. Ja. Und dann hat er Ausreden gefunden. Er hat es nicht eingesehen. Uneinsichtigkeit. Und als er die Amalekiter töten sollte und auch das ganze Vieh, und er hätte es nicht gemacht. Ja, und dann kam Samuel wieder und gesagt, hier, was machst du denn hier? Ja, sagt, und dann hat er, hast du auch mal alles getan, was ich gesagt habe? Sagt er, ja, habe ich alles gemacht. Er hat sogar noch gelogen darauf. Er hätte auch wissen müssen, dass Samuel ein Prophet ist, dass Samuel dass Gott weiß, dass er das nicht gemacht hat. Und dann hat Samuel gesagt, ja, ich höre doch da was. Was ist denn das? Das Blöken, was ich da höre. Ah, sagt er, ja, das Volk hat so ein paar, das Volk. Nicht er, das Volk hat es genau. Also er hat die Schuld auf andere geschoben. Ja. Das heißt, Saul hat ständig seine Sünden entschuldigt, auf andere geschoben, nicht einsehen wollen. Und am Ende ist er im Spiritismus gelandet, bei der Hexe, Wahrsagerin. Ja. Da sind Teufel gefragt. Und David? David hat auch schwer gesündigt. Und als er die Bathseba da, um Ehebruch und um Mord und sowas, kam Nathan zu ihm. Und er wollte auch eine ganze Zeit auch seine Sünde nicht einsehen. Aber als Nathan zu ihm kam, hat er dem Bußpsalm geschrieben dann. Ja, und er hat es eingesehen. Und er hat gesagt, bitte vergib mir Gott. Und gib mir einen neuen Geist. Ja, hilf, dass ich das nicht mehr wieder tue. Hilf, dass ich ein besseres Leben führen kann. Er hat seine Sünde eingesehen, bereut und Gott gebeten, sein Herz zu verändern. Ja, manchmal erlaubt Gott es, dass er unseren Charakter veredeln möchte. Und es gibt eine Methode, die Gott anwendet, eine bestimmte Methode, um unseren Charakter besonders zu verändern, positiv zu verändern. Nämlich, er erlaubt es, dass wir ungerecht behandelt werden. Wenn Kinder bestraft werden für eine Sache, die sie nicht gemacht haben, ist für Kinder sehr schwer. Weil Kinder haben ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ihr Kind wart und ihr manchmal vielleicht Schläge der Eltern einstecken musstet für Sachen, die ihr gar nicht zu beantworten hattet, die eure Geschwister vielleicht gemacht haben oder irgendjemand anders. Und das ist für Kinder sehr, sehr schwer zu tragen. Man gewöhnt sich dran. Hör euch da etwas raus. Eine gewisse Resignation. Ja. Man gewöhnt sich daran, heißt aber nicht, dass man drüber steht. Aber so ein Brief ist durchaus wichtig und wertvoll. Warum? Das hilft auch, dass Wunden heilen können. Denn wenn der andere das einsieht und sich entschuldigt, hilft uns das auch, ist ein Stück weit auch Heilung, dass uns das hilft. Ja. Ich weiß noch, ich war in einer Gemeinde gewesen, da war jemand, der Jugendleiter, hat ständig gegen mich gestichelt und gearbeitet. Es war ziemlich unangenehm. Ich habe versucht, irgendwo eine gute Zusammenarbeit noch hinzukriegen, aber es war sehr schwierig. Und dann, nach einer Weile, und irgendwann gab es einen gewissen Knall, wo er dann irgendwann weggeblieben ist. Auch mit seiner Frau. Er war verheiratet. Und dann, so ein halbes Jahr später, hat er mir einen Brief geschrieben. Und in dem Brief hat er sich entschuldigt für sein Verhalten. Und das hat mir in gewissem Sinne gut getan. Nicht, dass ich denke, ich habe immer recht gehabt, aber ich habe ihm auch wieder zurückgeschrieben, habe gedacht, ich entschuldige mich auch, wenn ich irgendwo ihn verletzt habe. Ne? Aber dass man weiß, der andere hat nichts mehr gegen mich. Man weiß, das ist irgendwo, es ist bereinigt, auch wenn die Situation gewesen ist. Ja. Ungerecht behandelt zu werden. Übrigens auch als Erwachsene werden wir manchmal ungerecht behandelt. Und ich glaube, wenn die Endzeit kommt, wir wissen, wir werden sowieso irgendwann alles verlieren, müssen alles zurücklassen. Unser Haus und unser Besitz und unser Auto und alles. Aber ich denke, das Zurücklassen an sich wird nicht das Problem sein, sondern ich glaube, Satan wird sich Dinge ausdenken, wie er das macht. Stell dir vor, du hast einen Unfall, jemand fährt dir ins Auto, du bist komplett unschuldig, der andere hat alleinige Schuld, ein riesengroßer Schaden und der andere hat einen guten Anwalt, es kommt vor Gericht und das Gericht gibt dir 100% Schuld. Deine Versicherung zahlt vielleicht nur die Hälfte und du musst selbst noch 50.000 Euro oder irgendwas zahlen. Das tut weh, ne? Ungerechterweise. Du weißt genau, du bist unschuldig. Aber ich denke, Gott nutzt das, damit wir loslassen können. Nicht nur unseren Besitz, auch unser eigenen Stolz, unsere eigene Hartherzigkeit, unser Egoismus. Dass wir sagen, lieber Gott, Jesus ist so oft ungerecht behandelt worden. Und er konnte nur deswegen drüberstehen, weil er mit Gott verbunden war, mit dem Vater verbunden war. Wir lesen mal 1. Petrus, 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 20 und 21. Da sagt Petrus, 1. Petrus 2, 20 und 21, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgend seinen Fußtapfen. Das ist interessant, was Petrus hier sagt. Ne? Er sagt, wenn ihr tatsächlich das verdient, okay, das ist bei jedem Menschen so, aber wenn ihr wegen guter Taten leidet, das ist Gnade bei Gott. Ja. Eigentlich ist es so, andere Menschen können uns nicht schaden. Was uns krank macht, ist unsere Reaktion auf das, was andere uns antun. Etwas Kostbares im Wesen eines Christen sind die Früchte des Leidens. Manch kalter, weltlich gesinnter Christ kam in die Prüfung hinein, ging als geistlich geläuterter und bereicherter Mensch wieder aus. Daraus hervor. Ja. Leiden können ein hartes Wesen mildern, die Schlacken der Selbstsucht verzehren, anstelle von Stolz Demut wirken und den Menschen für das Reich Gottes brauchbar machen. Hiob war gläubig. Man würde heute sagen, ein guter Adventist, vorbildlich. Und als er alles verloren hatte und auch in die Glaubenskrise kam und dann am Ende dann doch standhaft geblieben ist. Und was hat er am Ende gesagt über diese ganze Erfahrung? Er hat gesagt, ich habe Gott nur durch Hörensagen vernommen, aber jetzt haben meine Augen ihn gesehen. Er hat eine Erfahrung mit Gott gemacht durch das Leid, die ihn Gott näher gebracht haben. Und deswegen, wir mögen Leid nicht. Keiner leidet gerne, keiner sagt Hurra, wo kriege ich noch mehr davon? Nein. Aber wenn wir es aus Gottes Hand nehmen, dann kann es uns zum Segen werden. Dann kann es uns helfen, Gott besser zu erkennen. Jemand hat mal gesagt, ein Ja zum Willen Gottes nimmt dem Leiden seine Macht. Wenn wir im Leid Ja dazu sagen können, dann ist der Stachel erstmal weg. Aus eigener Kraft können wir das nicht, mit Freundlichkeit auf verletzende Behandlung zu reagieren. Aber Gott möchte das in uns vollbringen. Wir können es nicht verhindern, was andere Menschen mit uns tun, was sie uns sagen. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Jesus hat damit Liebe darauf reagiert. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, können wir das auch. Lukas 4, Vers 18 lesen wir mal. Lukas 4, Vers 18. Hier heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus von sich selbst, Zitat aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus möchte die Zerschlagenen frei machen, die Gefangenen frei machen. Und wir sind alle Gefangene. Wir sind Zerschlagene, Belastete. Jesus möchte uns anrühren, uns frei machen. Frei machen von unserem Stolz, von unseren negativen Gefühlen. Deswegen, Gott liebt jeden Menschen, auch uns, auch mich. Und das darf ich wissen, dass Jesus auch in uns seine Liebe hineingießen möchte. Wenn ich zu Jesus komme, dann werde ich bei ihm Frieden finden. Und ich gebe eine Verheißung Jesu in Matthäus 11, Vers 28, die ich zuletzt zum Abschluss lesen möchte. Was für uns gilt, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, denen wir das sagen dürfen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und gerade wenn man leidet, wenn man ungerecht behandelt sich fühlt, dann kann man bei Jesus Ruhe finden, Frieden finden für die Seele. Inneren Frieden. Das ist entscheidend. Wir dürfen zu Jesus kommen mit allem, was wir haben. Wir dürfen es bei ihm ablegen. Er trägt es gern. Ja. Es ist gut, es ist schön, wenn wir gute Beziehungen haben, aber wenn es Probleme gibt, wenn es Streit gibt, wenn es Menschen gibt, die uns ärgern, dann müssen wir ins Gebet gehen. Und es ist gut, wenn wir für diese Menschen auch beten. Dass wir auch für sie das Beste wollen. Das Beste erbitten für sie. Denn Gott möchte auch sie retten. Dass wir, je mehr wir mit Jesus leben, desto mehr werden wir lernen, die Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Das wünsche ich uns, dass wir das mehr und mehr lernen. Dass unsere Liebe immer mehr zunimmt zu unserem Bruder, zu unserer Schwester, zu unseren Nachbarn, zu unseren Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dass wir vor allen Dingen Gottes Liebe nach außen weitergeben dürfen. Gott segnet uns. Amen. Lass uns